Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hardbody Radio. Mein Name ist Pierre Lavelli.
Und mein Name ist Tim Budesheim. Hallo.
Ja, mein Gast heute, Tim Budesheim. Also ich freue mich riesig. Zweifacher Gesamtsieger von der Juniorenweltmeisterschaft, zweifacher Sieger von den Arnolds. Also sozusagen der beste Junior, den man sich vorstellen kann. Jetzt bitte nicht rot werden.
Ich bin schon rot, aber danke, ich freue mich auch sehr.
Zwischen Weihnachten und Silvester ist ja so immer so die Zeit, wo man so das vergangene Jahr Revue passieren lässt. Was hast du so passieren lassen? Dachtest du dir, es wird wirklich so gut, oder dachtest du dir, ach, irgendwas hat mir noch gefehlt?
Ja, also im ersten Mal ist ja bis dahin eine ganze Zeit vergangen und da hat man erstmal richtig realisiert, was man da überhaupt in dem Jahr 2013 zustande gebracht hat. Aber trotzdem sind wir immer noch Bodybuilder und Bodybuilder haben halt so einen kleinen Sprung in der Schüssel. Und man sieht halt mehr seine Fehler wie seine Stärken. Und deswegen habe ich auch zwischen den Jahren und Weihnachten und so weiter trotzdem trainiert. Sogar, würde ich sagen, sogar noch mehr wie sonst, weil ich da einfach mehr Zeit hatte.
Und weil wahrscheinlich weniger los ist im Studio.
Ganz genau.
Jetzt bist du bei den Junioren erst gestartet, eine Silbermedaille auch bei der Männerklasse. Also war das was du so überhaupt fassen konntest?
Nee, absolut nicht. Also,
ich meine, es gibt ja Leute, die würden ja töten für eine Medaille in der Männerklasse. Und nun machst du es mal so nebenbei quasi.
Ja, also so nebenbei war das natürlich auch nicht, aber dass das natürlich das Ergebnis so spektakulär wird, hätte ich natürlich auch nicht gedacht. Also ich hatte ja mir als Ziel die Junioren gesetzt und da haben mich natürlich schon einige Fans so angestiegelt. Ah, ist denn das überhaupt noch ein Anreiz für dich bei den Junioren? Also ich muss sagen, Juniorklasse war sehr gut auf der Arnolds. Die hast du selber gesehen. Und zwar
Kevin Lagutta war auch richtig absolut super. Top. Hat natürlich Pech, dass er also, mit dir in einer Klasse war.
An der Stelle nochmal einen schönen Gruß an den Kevin. Der wird dies Jahr das Ding reiten.
Mit Sicherheit.
Und aber trotzdem, die Junioren war trotzdem eine große Herausforderung und habe ich auch von Anfang an nicht unterschätzt. Nichtsdestotrotz habe ich mir während der Vorbereitung halt Gedanken gemacht, ich will irgendwann mal weiterkommen. Ich meine, viele Junioren, die machen eine Juniorensaison, vielleicht zwei Juniorensaisons. Und ich mache jetzt schon seit 2008 jedes Jahr wieder Juniorensaison, teilweise sogar Doppelstart, Frühjahr und Herbst. Und irgendwann will man halt auch mal weiterkommen. Und habe ich jetzt gesagt, komm her, nach der alten Regelung wäre ich jetzt schon in der Männerklasse. Deswegen probiere ich es jetzt auch in der Männerklasse. Und ich habe mir da wirklich den Hintern aufgerissen, dass ich da auch wirklich meine Top-Shape bringe. Ja, und hat sich auch, wie gesagt, gelohnt. Ne?
Ja, also wie gesagt, ich war geflasht erstmal gewesen, als ich auf der Bühne gesehen hatte. Nicht gedacht, dass du nochmal so einen Sprung machst. Letztes Mal, 2011 bei der Arnolds, hast du schon gesagt, jetzt mein letztes Juniorenjahr. Jetzt sagst du natürlich auch, aber stell dir mal vor, die würden wieder das Alterslimit annehmen.
Ja, aber jetzt würde ich wirklich definitiv, glaube ich, das nicht nochmal machen, weil ich jetzt andere Ziele habe. Ich hab die Möglichkeit gehabt, mit dem Dennis Wolf zu denieren.
Oder du noch Armbrot. Ein bisschen näher ran.
Ja, und wir haben in Spanien nach der Arnold Classics haben wir uns getroffen und haben mit Dennis Wolf zusammen, waren beim Chinesen und habe ich mich ein bisschen mit ihm unterhalten.
Was ist der denn beim Chinesen? Das würde mich mal interessieren. Was bestellt er?
Dennis Wolf beim Chinesen. Als Meister hat uns eigentlich nicht geschmeckt, weil das meiste irgendwie so.
Also bestellt er ganz normal oder sagt er hier, ich nehme das Menü für vier Personen?
Nee, wir haben
mich. Da hat der Chinese aber danach zumachen können, also, oder?
Wenn wir das sechste Mal ans Beef gelaufen sind oder ans Chicken, da wurde schon, hat er schon Schweiß auf die Stirn. Aber der sagte jedenfalls zu mir, ich sag hier, ich möchte gerne mal wieder eine Frühjahrsaison machen, wollte jetzt ganz gerne diese Loaded Cup und so weiter mitmachen, ne? FIBO-Wettkampf, einfach mal mich wieder dem deutschen Publikum zu zeigen und so weiter. Ne? Und der Dennis sagte halt auch, das sind schöne Wettkämpfe, die sind sehr gut organisiert, machen auch Spaß, aber bring dich in deiner Karriere jetzt nicht sehr viel weiter.
Zumindest nicht, wenn man höhere Ziele hat, klar.
Sein Riesensprung oder sein größtes Ziel war damals halt die Männer-WM. Und die ist halt mittlerweile auf einem sehr, sehr hohen Standard, allein schon durch den ganzen Ostblock, Ägypter, ganzen Araber, die ich nicht so mag.
Die sind aber auch sehr zutraulich teilweise.
Die sind zutraulich, aber die benehmen sich auf dem Wettkampf wie die Axt im Walde.
Ja.
Aber jedenfalls war das keine Diskriminierung jetzt.
Nö, aber wir finden die ja nett.
Ja. Und jedenfalls wollte ich. Oder habe ich mir jetzt auch entschlossen, die Männer-WM mitzumachen? Die ist ja dieses Jahr in Brasilien. Das ist ein ganz interessanter Wettkampfort, denke ich.
Ja.
Lange Reisen bin ich jetzt gewöhnt durch die Mongolei. Das war ja wirklich.
Wobei es gibt ja ganz schöne Direktflüge, Frankfurt, Rio oder wo immer die auch sein mag.
Genau.
Männer-WM ist aber dann nur ein Zwischenstopp, oder? Weil wahrscheinlich Profi ist doch was, wo du jetzt wirklich drüber nachdenken musst.
Ja.
Ich meine, Frage. Gerade wenn du dich mit dem Dennis Wolver unterhältst, der würde ja gesagt haben, kommen Sie zu, dass es so schnell wie möglich klappt.
Nee, muss ich sagen, hat er nicht gesagt. Also er sagte, Tim, pass auf, du bist 23, hast ein gutes Potenzial und bist ein mega Kerl. Also es hat mir auf jeden Fall sehr viel bedeutet, dass er das zu mir gesagt hat. Wir haben uns auch ganz sachlich unterhalten. Ich habe aber wirklich mal alle Fragen gestellt, die ich so auf dem Herzen hatte.
Beobachtet der eigentlich noch so die deutsche Amateurszene? Kennt er sich da noch so aus?
Dachte ich auch erst nicht, aber der ist trotzdem auch an den deutschen Fans und so. Das liegt dem viel dran. Also okay. Auch hiermit kann ich nur sagen, die deutschen Fans sind dem Dennis sehr wichtig, das weiß ich. Wir haben uns da unterhalten und der Dennis wusste auch Bescheid über mich. Das hat mich selber verwundert, weil ich das erste Mal so in Ruhe die Gelegenheit hatte, mit ihm zu reden. Sonst immer nur Hallo und Tschüss und mal auf der FIBO und hier und da. War sehr interessant und er sagt zu mir, hier, bleib ruhig, bleib cool, auch mit der Procard, lass dich ja nicht stressen. Ich habe jetzt für mich gesagt, also wenn ich jetzt bei der Männer-WM mitmachen sollte, wenn alles gut geht und ich da auch eine gute Platzierung erfahren oder machen würde, dann würde ich das in Erwägung ziehen, vielleicht mal die Procard zu nehmen, um das jetzt mal konkret zu sagen. Aber ich bin jetzt so, dass ich da versteift drauf bin. Und ich bin auch bis jetzt noch gar nicht zuversichtlich, dass ich da überhaupt gut abschneide, weil die Männer-WM ist schon nochmal ein anderer Ritt wie eine Arnold Classics Europe oder wie eine Junioren-WM, also oder wie eine Master-WM oder sonstiges. Also eine Männer-WM ist schon nochmal ein ganz anderes Niveau. Und ja, also könnte ich sagen, wenn ich Männer-Weltmeister werde, nehme ich die Procard, aber das wird definitiv nicht so werden.
Na, da hast du ja auch schon alles gewonnen, was man bei den Amateuren dann gewinnen kann. Gibt ja dann nichts mehr zu heulen.
Ja, gibt schon noch die eine oder andere Sache, also. Das ist natürlich dann eine große Entscheidung. Macht man jetzt den Schritt, weil es wird ja dann auch nicht leichter? Oder nee. Macht man einen auf Thomas Scheu, der ewige Superamateur oder so? Ne?
Ja, auch, wie gesagt.
Also hat auch was für sich, ne? Bist absolut beliebter Amateur. Und
immer vorne mit dabei.
Hast deinen normalen Job, brauchst dir keine Gedanken machen und kannst
trotzdem. Du hast ja auch ein ganz normales Leben noch abseits vom Bodybuilding.
Ja, also, ja, sehr wichtig.
Also würdest du jetzt nicht sagen, wenn das mit der Procard nicht klappt, ist dein Leben zerstört und unvollständig oder gehst du da trotzdem noch morgens, du arbeitest im Bergwerk noch?
Ganz genau.
Trotzdem noch genauso gern zur Arbeit?
Also das Leben wäre definitiv zerstört, wenn die Gesundheit zerstört wäre oder wenn es meiner Familie schlecht gehen würde, aber nicht wegen, wenn ich so eine blöde Procard nicht bekommen könnte.
Ja, blöde Procard hatte ja auch der Roman Fritz wahrscheinlich gesagt.
Ja.
Hast du das wahrscheinlich mitbekommen? Dritter Platz hieß es ursprünglich mal, oder beziehungsweise Medaillenplatz. Was ging dir so durch den Kopf, als du das gehört hast? Dachtest du dir, Mensch, warum hat er nicht gleich die Procard genommen? Hat er noch gepokert? Oder dachtest du dir, der Arme, so schnell können sich die Regeln ändern?
Der Roman ist ein cooler Typ und der Roman hat auch sehr viel Potenzial. Und der, ich habe, wie gesagt, ein sehr guter Bodybuilder. Aber das Einzige, was ich mir gedacht habe, ist wieder diese scheiß Deutschen, die müssen wieder alles ausbaden. Ja. Diese Amerikaner da, jeder NPC-Gewinner, der kriegt die Procard.
Ja, auch der zweite Platz.
Oder auch der zweite Platz. Und ja, und die, das ist halt im IFBB, die drehen die Regularien so, wie sie sie gerade brauchen. Und ja, wir müssen halt das Spiel mitspielen.
Ja, in dem Fall gibt es wahrscheinlich auch legitime Gründe dafür. Das Problem war halt, dass wir es irgendwie nicht mitbekommen haben hier in Deutschland, dass sich es geändert hat. Also ja, selbst die Leute bei uns vom Verband.
Du kommst das ja am meisten mit. Würde einen ja mal interessieren, warum die Gründe so sind. Aber für mich...
Ja, das Problem ist, dass durch diese ganzen Arnold-Wettkämpfe und jetzt gibt ja den Mr. Olympia, gibt es einmal den Amateur-Mr. Olympia, der ist jetzt nächstes Jahr in Moskau. Dann gibt es noch Amateur-Mr. Olympia Europe, der ist dann in Prag. Und durch diese ganzen Olympia- und Arnold-Wettkämpfe gibt es halt so viele Möglichkeiten für die Amateure, Profis zu werden, dass sie dem wieder einen Schritt zurücknehmen mussten und dann gesagt haben,
ein Stück weit
nur derjenige, der halt den Gesamtsieg dann dort holt, weil ansonsten fließen ja, also wenn ihr vorstellt, immer die Top 3 gehen zu den Profis, dann sind die ganzen guten Amateure irgendwann weg und dann gewinnt ja jeder eine Arnold Classic, das ist ja auch scheiße.
Ja, ist ja richtig, dass wirklich nicht jeder Fliegenfranz auf Deutsch gesagt da Profi werden kann.
Ja, halt auch umgekehrt. Also die wollen natürlich ein Abfließen von den Top-Amateuren dann hin zu der Profiliga, wo die dann teilweise vielleicht nur unter ferner Liefen auftreten, wollen die natürlich auch verhindern, weil der Schritt zurück von den Profis zu den Amateuren machen zwar manche, aber halt doch dann die wenigsten und meistens bleiben die dann irgendwann nach ein paar Jahren, wo sie kein Geld mehr haben, um bei den Profis zu starten, weil da muss man ja alles selber bezahlen, bleiben dann ganz dem Sport fern.
Ja, das ist halt eine Sache, die kann man aus verschiedenen Gesichtspunkten sehen. Man kann, um es schnell zu sagen, einmal so sehen, es ist gut, dass nicht wirklich jeder Hofdepp, der jetzt bei den Amateuren einigermaßen vorne mitspielt, dass der jetzt Profi werden kann, weil dieser Profi-Status soll schon noch so ein bisschen besonders bleiben. Es ist aber auch auf der anderen Seite, also wie gesagt, es ist gut, dass nicht jeder Profi werden kann. Auf der anderen Seite, die ersten Plätze, das weißt du selber, die liegen sehr oft sehr dicht aneinander. Ja. Und wenn man da zwei Saisons, drei Saisons ein bisschen Pech hat, wird man zwei Saisons oder drei Saisons immer nur Zweiter, obwohl man definitiv den ersten Platz hätte vertreten, gut vertreten können. Und man wird kein Profi, ne? Also.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, wenn man halt nur Zweiter wird, dann ist man spätestens bei den Profis, trifft man die Leute ja wieder. Dann müsste man ja regulär immer noch hinter denen landen.
Da weiß ja, schon, kann man so sehen, aber kann auch wieder ganz anders
ja, sehen. So, ne? So. Aber generell, IFB und NPC ist ja dann quasi das amerikanische Pendant dazu, ja. Sind halt zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle. Ja. Die NPC und die IFB Pro League sind sozusagen in einer Hand.
Ja.
Und die wollen natürlich sehen, dass möglichst viele Leute... ja, die Pro-Card muss man ja jedes Jahr bezahlen,
ja.
So dann im Club dabei sind, damit die halt jedes Jahr auch ihren Obolus zahlen und die IFBB will genau das Gegenteil, die wollen natürlich ihre Athleten
ja.
Bei den Amateurwettkämpfen haben und nicht allzu früh zu den Profis schicken, wo sie dann quasi nichts mehr davon haben.
Weil wenn man mal sieht, nach den alten Regularien hatten wir...
Nach den alten Regularien bist du Männergesamtsieger.
Ja, hatten wir schon sehr gute... sehr, sehr gute Profis oder die früher sehr gute Profis waren, die es heute zu den heutigen Zeiten gar nicht mehr zum Profi schaffen würden.
Markus Rühl war ja nur Klassensieger bei der Deutschen Meisterschaft.
Der hat mir gerade im Kopf geschwebt. War ein sehr guter Profi-Bodybuilder oder Weltspitze mitgespielt.
Wobei sich die IFBB Pro League rausnimmt, diverse Amateure auch zu benennen. Also war es auch bei ihm ungefähr gewesen. Die haben gesagt, also der muss bei der Night of Champions dann starten.
Ja.
Damals der Veranstalter von der Night of Champions war ja auch der Vorsitzende von der IFBB Pro League und der hat gesagt, ich will den bei der Night of Champions haben. Hier ist die Pro-Card, komm rüber.
Ja, letztendlich kann man darüber streiten halt.
Aber gut, also es wäre eine Schande gewesen, wenn der nochmal irgendwo anders hätte starten müssen.
Ja.
Der gute Markus Rühl.
Aber ich denke, wer gut genug ist, der braucht sich oft, um sowas keine Gedanken zu machen.
Nee, wenn man gut genug ist, dann ist man überall gut, ob das Amateur, Profi, wie auch immer.
Wenn er gut siehe genug ist,
Dennis Wolf.
Genau. Siehe
Dennis Wolf. Jemand, der es bei den Profis auch jetzt überraschenderweise und erfreulicherweise sehr, sehr weit gebracht hat, in einer anderen Klasse, nämlich in der Women's Physik Klasse, ist die Natalie Falk. Ja, dritter Platz bei den Titans Pro in Culver City.
Ja.
Mit der habe ich auch gesprochen und ja, hören mal rein, was die so zu sagen hat über ihr vergangenes Jahr und was die jetzt so vorhat.
Hallo Pia.
Letztes Jahr, ja, Sensation bei der Titans Pro Meisterschaft. Was gab es da bei dir zu Silvester dann? Nochmal ein extra Glas Sekt zum Feiern?
Ja, also ich habe sowieso meine letzten Wochen nur mit Trinken und Essen verbracht. Von daher feiere ich seit Oktober schon durch.
Wie das immer so ist an Silvester, man lässt ja das Jahr so ein bisschen Revue passieren. Und man macht sich ja auch Vorsätze fürs nächste Jahr.
Ja, also erstmal habe ich jetzt noch meine Off-Season sozusagen bis zum 20. Januar. Dann beginnen diese obligatorischen 12 Wochen Vorbereitung. Und ich sag mal, der erste Termin wirklich in diesem Jahr ist dann die FIBO am 3. April, wo ich dann eben für meinen Sponsor Olymp in möglichst guter Form zur Verfügung stehen möchte. Mhm. Dann wettkampfmäßig steht dann direkt am kommenden Wochenende wieder Culver City an, wo ich, wie du ja gerade schon erwähnt hast, im Oktober Dritte geworden bin. Und ich verspreche mir eben davon, dass die mich eben wirklich noch im Auge behalten haben und ich, wenn dann wirklich alles gut geht, eben noch ein paar Pünktchen für Olympia sammeln kann. Und das heißt, dass ich eben tatsächlich jeden Wettkampf auch erstmal abwarten muss, ob ich Punkte gesammelt habe oder gar einen Sieg. Ich meine, wer weiß, ne, könnte vielleicht auch passieren, um halt irgendwie den Traum von Miss Olympia mir erfüllen zu können. Also wenn Culver City dann eben in Anführungszeichen keine Punkte oder Punkte bringt, dann würde zwei Wochen später noch Washington anstehen. Dann ist, glaube ich, nochmal zwei Wochen später Louisiana. New York überlege ich noch und am Ende dann noch Toronto. Also wenn es, wie gesagt, dann ganz eng wird, dann habe ich einige Wettkämpfe im kommenden Jahr vor mir. Aber wie gesagt, erstmal jetzt FIBO mit Olymp und da freue ich mich auch schon drauf.
Ja, aber wenn man die Hand so an der Olympia-Teilnahme hat, also weiß ich nicht, kriegst du da keine Gänsehaut, wenn du überhaupt daran denkst? Ich meine, das ist ja der Traum von jedem Athleten und jeder Athletin, wahrscheinlich einmal in Las Vegas zu starten.
Ja, total. Also ich meine, klar, ich bin jetzt seit 2 Jahren Pro und erst in diesem Jahr war ja diese Women's Physik-Kategorie zum ersten Mal Bestandteil der Miss Olympia. Und ich muss in meinem Fall dazu sagen, dass ich wirklich auf dem 16. Lebensjahr diesen Sport ausgiebig betreibe und ich schon die alten Ikonen eben verfolgt habe, wie Rachel McLish oder Corey Everson, und Miss Olympia halt immer für mich so wie ein Traum tatsächlich gewesen ist, den ich halt in Zeitungen verfolgt habe oder im Fernsehen oder so. Und dass ich jetzt wirklich eine derjenigen sein könnte, die wirklich vielleicht mal irgendwann da stehen kann, das ist unvorstellbar. Und wie du schon sagst, also wenn ich daran denke, dann bekomme ich wirklich Gänsehaut. Und keine Ahnung, diesen Anzug dann mal anzuziehen, den ich natürlich auch immer sehe, irgendwo auf Bildern, das wäre ein absoluter Traum. Aber ich werde wirklich auch alles dafür tun. Also ich bin eben auch nicht mehr die Jüngste, mir rennt auch ein bisschen die Zeit weg. Und ich werde wirklich alles tun, um diesen Traum zu erfüllen und, ich sag mal, spätestens in 3 Jahren vielleicht mal irgendwann da zu landen. Aber bestenfalls eben schon dieses Jahr.
Ja, da gibt es ja auch das Meet the Olympians, wo man dann mit allen zusammen sitzt, oben um diese Orleans Arena rum und jeder da Bilder machen kann und Autogramme geben kann. Also ist auch klasse mit Sicherheit und würde mich freuen, wenn ich dich dann auch mal dort sehe. Aber weil du sagst, dass du schon so lange dabei bist, Women's Physik ist ja noch relativ neu. Du hast ja ursprünglich mit dem Frauen-Bodybuilding angefangen. Jetzt hat man ja so das Gefühl, als wenn ja schon der Abgesang aufs Frauen-Bodybuilding stattgefunden hat. Jetzt bei der Miss International, beziehungsweise die Miss International gibt es ja schon nicht mehr bei dem Arnold's Weekend. Ich schätze mal, dass Women's Physik dann der nächste Platzhalter dafür wird. Denkst du, dass es gut, dass man das so gemacht hat, dass man das so ausschleichen lässt? Weil es gab ja vor Jahren mal auch so einen heftigen Cut, wo diese Kim Kiczewski da mehrmals Miss Olympia wurde und man so Angst hatte, dass es zu extrem wird. Und dann ging man ja dazu über zu sagen, naja, Muskulosität im Frauenbodybuilding, das soll jetzt nicht unbedingt so das oberste Wertungskriterium sein. Das hat man dann auch bei den Amateurinnen umgesetzt. Da wird sich der ein oder andere vielleicht auch noch an die deutsche Meisterschaft erinnern, wo es eine Gesamtsiegerin gab, die sogar aus dem Studio kam. Und
ich habe mich sogar vorbereitet.
Ja, aber denkst du, dass es besser ist, dass man so eine Übergangsphase schafft? Oder, ja, wie soll ich sagen, man hatte ja, oder viele Athleten werfen ja der IFBB so ein gewisses Obrigkeitsdenken vor, wie jetzt auch beim Roman Fritz, dass sie die Pro-Card nicht bekommen hat. Ja, die machen, was sie wollen, aber die Sache, wie sie jetzt Frauen-Bodybuilding dahin bringen, wo Women's Physik ja jetzt eigentlich ist, zeigt ja, dass sie zumindest ein bisschen mehr Feingefühl entwickelt haben und die Leute nicht so gleich sagen, hier, pass auf, jetzt ist Schluss.
Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, klar, also meine Anfänge waren tatsächlich eben im Frauenbodybuilding. Es gibt so zwei Herzen, die in mir schlagen. Also auf der einen Seite, wie gesagt, so diese Anfänge mit Corey Everson und Co., die ja wirklich eigentlich mit heutigen Kriterien mit der Women's Physik auch eher zu vergleichen sind. Das Problem ist tatsächlich, dass es irgendwann Überhand genommen hat im Frauenbodybuilding. Und dass selbst ich sagen muss, dass man sich das teilweise auch wirklich nicht mal angucken könnte oder konnte. Wer daran schuld ist, ist natürlich immer so die Frage. Ne? Also grundsätzlich, wenn man halt Judges da sitzen hat, die dann auch noch die härteste und muskulöseste dann gewinnen lassen, dann zieht das natürlich auch so einen Rattenschwanz mit sich. Ne? Also die Frauen dann danach oder im nächsten Jahr, die denken dann eben auch so aussehen zu müssen, legen noch ein Schüppchen drauf. Und das war halt echt eine doofe Entwicklung. Ne? Also ich fand die Entwicklung eben sehr positiv, wie zum Beispiel damals mit meiner Athletin Miriam Rose, dass sie wirklich mehr auf Präsentation geachtet haben, doch noch eine große Femininität. Man hätte das einfach beibehalten sollen und wie gesagt, das nicht eben so ausarten lassen. Also mir persönlich gefällt es eben optisch auch nicht mehr, aber ich finde es eben auch nicht gut, dass diese Klasse jetzt komplett gestrichen werden soll. Das ist ganz klar. Dieser Sport hat mit Frauenbodybuilding angefangen. Alles andere waren sozusagen Nachzügler, ob es jetzt Bikini-Klasse ist oder gar Figurklasse. Das Ganze hat mit Frauenbodybuilding angefangen. Und ich finde, man muss sich da bei den Offiziellen, die müssen sich nochmal zusammensetzen und vielleicht irgendwie da einen Weg auch finden, ne, indem die nochmal an den Kriterien arbeiten, auch an der, wie soll ich sagen, an dem Verkauf auch vom Frauenbodybuilding. Wie kann man das besser auch an die Öffentlichkeit bringen, positiver? Also da muss auf jeden Fall irgendwas passieren, dass es eben tatsächlich noch Bestandteil bleibt der großen Meisterschaften. Also ich finde, es ist für beide Kategorien Platz. Women's Physik und Frauen Bodybuilding.
Eine Kategorie, die ja jetzt sozusagen die Frauenherzen im Sturm erobert hat, ist ja die Bikini-Klasse. Am Anfang vielleicht ein bisschen belächelt, aber ich glaube mittlerweile, die ganzen Athletinnen sind super Vorbilder für Frauen. Jede Frau, die ins Fitnessstudio geht, sagt jetzt, ja, ich will Kniebeugen machen zum Beispiel. Ich will nicht einfach nur dünn werden, sondern ich möchte einen gut geformten Körper haben. Jetzt hast du gesagt, das Problem ist, dass im Wettkampfbereich alles so schnell ausufert. Denkst du, das ist auch ein Problem in der Bikini-Klasse? Weil wenn eine Athletin gut aussieht, was will die im nächsten Jahr denn noch machen, um besser zu sein? Ich kann ja nicht noch schneller die Haare umherwerfen oder was weiß ich was machen, sondern irgendwo muss sie sich ja körperlich verändern. Und da ist halt die Frage, kann sie das machen, ohne dass es wieder ein Nachteil wird?
Also auch das ist klar, das ist immer so. Ne? Wie du schon sagst, erstmal die große Kritik am Anfang, als die Bikini-Klasse eingeführt wurde, da waren die Frauen ja tatsächlich fast wie das Mädel von nebenan. Da fehlt es ja auch teilweise noch an Form oder an Sportlichkeit. Aber jetzt gerade in der vergangenen Saison waren jetzt auch wieder viele dabei, die auch eigentlich fast schon wieder zu muskulös waren für diese Kategorie. Beziehungsweise es ist ja fast schon von Meisterschaft zu Meisterschaft gibt es unterschiedliche Wertungen. Du hast irgendeine Landesmeisterschaft, da war die weicheste vorne oder die softeste und in einer anderen Landesmeisterschaft war eine vorne, die schon total muskulös gewesen ist. Ne? Also auch da muss man wirklich auch nochmal eine Trennung schaffen zwischen Bikini und meinetwegen der Figurklasse, die dann für mich dann danach kommt. Ne? Aber klar ist das eben auch als Judge bzw. als Kampfrichter auch sehr, sehr schwer. Ne? Da spielen natürlich auch Präferenzen mit. Grundsätzlich gefallen mir Athletinnen auch besser, wenn die mehr Muskulatur haben. Die andere sagt dann aber, nee, das war jetzt wieder zu viel. Also ich glaube, dass das eben auch als Offizieller tatsächlich sehr schwer ist, da Kriterien eben aufzustellen. Ne? Weil letzten Endes sind wir doch nur Menschen und Präferenzen spielen bei der Wertung eben auch eine große Rolle. Aber es ist tatsächlich wichtig, eine klare Grenze zu ziehen, um eben für nachfolgende Athletinnen auch irgendwie so eine Linie zu schaffen, wie zum Beispiel auch für mich als Trainerin, ne, dass ich tatsächlich weiß, was die Judges da eben auch sehen wollen. Ne. Also da hatte ich in der vergangenen Saison auch große Probleme, weil ich eine Athletin hatte in der Bikini-Klasse, die wirklich schon auch sehr muskulös und hart gewesen ist. Und die deswegen auch abgewertet wurde, beziehungsweise auch bei deutschen Meisterschaft dann im Finale gewesen ist. Also, wie gesagt, ist es eben tatsächlich echt schwer, ne? Und von Meisterschaft zu Meisterschaft wirklich unterschiedlich. Aber ich denke, wie gesagt, wenn sich da schlaue Menschen nochmal zusammensetzen und vielleicht gute Worte für die Kriterien finden, dass wir da auch irgendwie einen Weg finden können.
Ja, wie es aus der Oberperspektive für uns schon ein bisschen schwierig ist, als Athletin, die das in dem Moment gerade erlebt, gerade in so einer Saison, wenn man vielleicht in so einem Gefühlschaos sowieso schon ist, ist ja noch schwieriger. Und umso besser, wenn es natürlich Leute gibt, die Leute an die Hand nehmen und denen im Rahmen der Vorbereitung helfen, so wie du zum Beispiel. Und ich habe jetzt auf Facebook gesehen, du hast da so eine neue Bezeichnung für dein Athletinnen-Team. Vielleicht kannst du es nochmal selbst nennen.
Also wir haben jetzt in Zusammenarbeit mit einer guten Freundin von mir, die Werbedesignerin ist, versucht, ein schönes Logo für meine Athletin zu finden. Beziehungsweise man liest ja oft, gerade in Amerika gibt es diese Odo's Angels, also Odo, der Mr. Odo ist halt jemand, der Athletin eben auch vorbereitet für die Bühne. Dann aus der Schweiz nennt sich, glaube ich, Bikini Angels. Und ich fand das eben sehr schön, dass man so ein Logo entworfen wurde und die Athletin sich sozusagen mit der Trainerin, dem Trainer sozusagen identifizieren können. Mir waren aber diese Begriffe immer ein bisschen zu niedlich und zu süß und alles hatte immer so mit Engel und Angel zu tun. Und ich wollte irgendwie ein bisschen was Stärkeres haben, was eben mit mir in Verbindung steht. Und in Zusammenarbeit mit Katrin Rose, wie gesagt, eine Werbedesignerin, habe ich dieses Net Amazons entwickelt, wo eben eine Figur im Mittelpunkt steht, die vielleicht doch ein bisschen stärker ausdrückt und mein Name eben mit beinhaltet ist, also mein Spitzname ist eben Netz und Amazone finde ich eben als Begriff ein bisschen stärker und so ist das Ganze eben entstanden.
Nö, klingt auch nicht schlecht. Ich bin ja immer so ein Freund von Alliterationen und Gott sei Dank hast du mich nicht gefragt, weil Netz-Nymphomaninnen hätte sich wahrscheinlich nicht so gut angehört.
Nee, wäre zwar lustig gewesen, aber hört sich, glaube ich, etwas komisch an.
Geht vielleicht auch etwas am Thema vorbei, aber du hast momentan auch eine Aktion, um das so ein bisschen publik zu machen. Also wie kann man denn generell Teil von dem Team werden? Also, dass man eine Frau sein muss, ist ja, denke ich mal, Grundvoraussetzung.
Ja, grundsätzlich eigentlich nicht. Also, meine Athleten starten ja für mein Studio, Eisenberg Chemnitz. Und da habe ich eben auch schon viele Männer vorbereitet in allen Kategorien.
Die sind dann aber keine Amazonen.
Ja, also Netz Amazons ist jetzt eben wirklich nur für alle Frauen gedacht, die ich vorbereite. Also von Bikini über Figur, Women's Physik, Frauen Bodybuilding, alles, was der Sport eben hergibt. Und das wird eben auch auf T-Shirts gedruckt am Ende und soll eben sozusagen unseren Stall präsentieren. Und das, wie gesagt, diese Linie ist eben nur für alle Athletinnen gedacht.
Nehmen wir mal an, ich wäre eine Frau und ich möchte gerne eine Neth Amazone werden. Wie werde ich denn Teil davon?
Naja, also die Athletinnen wenden sich an mich.
Muss ich schon besonders hübsch sein oder kann ich noch hässlich sein und du machst mich erst hübsch?
Ich mache mich hübsch, darum geht's eben. Ne? Also in meinen Augen ist es so, ich habe wirklich schon, weiß nicht, hunderte von Athletinnen vor allem auch vorbereitet, wo am Anfang tatsächlich schon beim ersten Treffen welche dabei waren, wo vielleicht andere gesagt hätten, um Gottes Willen, also wie will die jemals auf die Bühne? Aber mein Motto ist wirklich, alles ist möglich. Und ich habe das eben auch schon oft erlebt. Also ich finde, wenn man die Disziplin an den Tag bringt und ich sage mal, wenn ihr das tut, was ich sage, dann schaffen wir das auch. Und die Erfahrung der letzten Jahre hat eben tatsächlich gezeigt, vor allem bei den Athletinnen, wie gesagt, die am Anfang fast grauselig schon ausgesehen haben, dass es wirklich möglich ist, wenn man gut zusammenarbeitet und der Athlet oder die Athletin viel Disziplin und Durchhaltevermögen an den Tag bringt. Mit einer gut abgestimmten Ernährung, mit einem gut abgestimmten Training ist wirklich alles möglich. Und wer eben diesen Wunsch hat, seinen Körper in der Form zu verändern, um wirklich mal auf einer Bühne zu stehen, der kann sich eben an mich wenden.
Okay, super. Man kann aber auch irgendwie so eine Vorbereitung von dir gewinnen, habe ich gesehen. Du machst da so eine Art Wettbewerb, Online-Wettbewerb, kann man sagen. Wie stellt sich das dar?
Ja, also das war jetzt auch im Zuge des neuen Logos eine Idee von mir, dass ich, wie vielleicht bei dir auch so ein bisschen, bei deiner Body Extreme Revolution eben junge Frauen oder auch ältere, ganz wurscht, aber Frauen bei mir melden können, die eben Lust haben, sich von mir vorbereiten zu lassen. Zusätzlich gibt es noch ein kleines Zwangerl zu diesem Voting. Ich bin in Kontakt mit MNX Sportswear, also eine Firma, die Sportmode herstellt. Die haben sich bereit erklärt, der Siegerin von diesem Voting ein Sponsoring anzubieten in Form von Bekleidung. Bekleidung, aber auch Trainingszubehör, die Slings, Trainingsgürtel und so weiter. Also die Gewinnerin, wie gesagt, bekommt auch noch ein Sponsoring vom MNX Sportswear.
Ja, dann freuen wir uns dann, dass wir im Frühjahr dann möglichst großes Amazonenteam von Nathalie sehen.
Ja, das wäre sehr schön.
Wir sehen dich das allererste Mal dann auf der FIBO, nehme ich an.
Richtig, also vom 3. bis zum 6. April.
Können auch wieder am Stand von Olymp. Und genau. Falls ihr zu schüchtern seid oder euch die Datenschutzrichtlinien von Facebook nicht gefallen, könnt ihr euch auch persönlich bei der FIBO an Nathalie wenden und sie fragen, wie ihr Teil von dem Athletenteam werden könnt. So, vielen Dank an der Stelle schon mal, Nathalie. Und ja, tschüss.
Sehr gerne, Pia. Alles klar. Bis dann. Tschüss.
Ja, so viel von Nathalie Falk. Ist ja auch bemerkenswert, dass Athletinnen in dem Fall, die so weit gekommen sind, trotzdem nicht vergessen, wie wichtig es ist, dass man sich um Nachwuchs kümmert, wenn sie so viel Mühe gibt und Leute dann auch vorbereitet. Gleiches kann man ja auch von dir sagen. In jungen Jahren engagierst du dich schon und bist in diesem Jahr schon zum zweiten Mal wieder mit dabei als Jurymitglied bei der Body Extreme Revolution. Kannst du dich noch daran erinnern, wo du das erste Mal gestartet bist? War ja auch bei der Deutschen Newcomer-Meisterschaft.
Ja, ich kann mich noch erinnern, klar.
War das dieser Wettkampf, wo du zum Wiegen kamst und gesagt hast, Entschuldigung, dass ich zu spät bin, ich muss noch Heu machen?
Ja, das war ein Jahr später und da hatte ich sofort den Stempel Bauer auf der Stirn. Zu meinem ersten Wettkampf, klar, kann ich mich noch mal erinnern. Ich hatte es auf jeden Fall nicht so gut wie die Body Extreme Teilnehmer.
Ja.
Die werden ja wirklich da von der Pike an begleitet, kriegen da teilweise so ein paar verbale Arschtritte, die natürlich auch sehr wichtig sind in dem Sport, dass man die Sache ernst nimmt. Und weil man weiß bei dem ersten Wettkampf gar nicht, wofür man das macht, weil man ja nie da oben gestanden hat. Man weiß ja, nicht, wie es hingeht. Aussieht, man weiß nicht, wie das Gefühl ist, das Feeling. Und das kriegen die halt von Schritt zu Schritt. Die wissen dann, wie es ist, wenn man scheiße auf der Bühne steht und sich blamiert und einen Arschtritt bekommt oder sowas.
Ich sag auch mal lieber im kleinen Kreis, jetzt beim Vorentscheid sind hier nur 3 Jurymitglieder und der Athlet. Lieber da im kleinen Kreis mal einen Arschtritt bekommen, als dann vor 200, 300 Zuschauern zu stehen und dann vielleicht getuschelt zu hören von wegen, ah, oh, der ist ja noch viel zu fett oder die hat ja noch Zellulitis und so. Dann lieber frühzeitig mal gesagt bekommen, ist mal ein bisschen weniger.
Ja, jetzt dreht man auf die Bremse, es sind nur noch 6 Wochen und so und das ist gut. Das ist auch, ist auch ein großer Grund, warum viele mittlerweile sehr gute Bodybuilder einen Vorbereiter haben. Viele denken immer, der Vorbereiter, der kaut denen das Essen vor, aber oftmals ist es so, dass die Athleten selber sehr viel Ahnung haben, ihre Ernährung teilweise selber machen alles, aber einfach nur zu einer Sichtung kommen, um zu sagen, okay, realistisch, du bist im Lot oder bist nicht im Lot. Und das ist halt wie bei dem Body Extreme und die werden da halt auf den Hauptwettkampf vorbereitet optimal und das hätte ich mir damals auch gewünscht, weil dann weiß man währenddem, wie es ist, wenn man da oben auf der Bühne steht.
Wie war das damals bei dir?
Ja, bei mir war es natürlich so, ich habe die ganze Vorbereitung gemacht und habe keine Ahnung gehabt, war 16 Jahre alt und habe gesagt, krieg das isst und das isst und das isst. So blauäugig wie ich war, habe ich es gemacht.
Und was gab es denn zu essen? Also so sinnvolle Sachen oder so? Wer war das? Paul Dillett hat mal gesagt, irgendeiner hat zu ihm gesagt, du musst in der Vorbereitung Thunfisch und Banane essen. Und dann war jede Mahlzeit Thunfisch
und Banane. Wie heute Haferflocken aufgebrüht mit Wasser und ein bisschen Eiweißpulver. Das esse ich mittlerweile sehr gerne und schmeckt lecker, wenn man so richtig Eiweißpulver hat und so weiter. Und früher war das natürlich so, da sagt mein Vorbereiter, ja, du isst morgens 50 Gramm Haferflocken und dann sage ich mit Milch, nee, Milch gibt's nicht mehr, mit Wasser. Und dann sage ich wieder mit Wasser und dann sage ich, musst du Wasser mit aufkochen. Von Flüssigsüßstoff hatte ich noch keine Ahnung. Wir haben früher mal Zucker genommen, durfte ich natürlich auch nicht. Okay. Und da habe ich mir die Haferflocken einfach mit heißem Wasser aufgekocht und das hat dann wie so eine Pampe, die hättest du an die Decke schmeißen
können. So eine Art Tee?
Ja, so eine Art Matschepampe. Und so hat's auch geschmeckt. Also, hab's halt trotzdem durchgezogen.
Da kommt irgendwann der Punkt, gerade in der ersten Vorbereitung, wenn man dieses positive Feedback von einem Sieg oder einer guten Platzierung auf der Bühne noch nicht erfahren hat, kommt irgendwann der Punkt in der ersten Vorbereitung, wo man so vor dieser Pampe steht und sich denkt, ja, warum mache ich es eigentlich?
Ja, na klar, warum mache ich den Scheiß
hier? Was hat dir dann gesagt, mach weiter?
Ja, mein Kumpel Toni, der hat da, also Antonio Morani, hat mir viel zu beigetragen und halt auch diese, wie das jetzt bei dem Body Extreme ist, diese regelmäßigen Treffen mit dem Detlef Herget, mein auch noch heutigen Vorbereiter, diese verbalen Arschtritte, sag ich es mal. Und ich hatte natürlich das große Glück, was viele junge Leute nicht haben. Ich habe sofort von Anfang an mit sehr vielen bekannten Athleten oder durfte bekannte Athleten kennenlernen. Und da konnte man ja schon so ein bisschen sehen, wie kann das aussehen oder wie kann sich sowas entwickeln und so weiter. Also ich weiß noch, meine erste Vorbereitung, da kam ich, das war mal in Gießen im Pit Renz, beim Pit Renz in dem Studio, in dem Glocks Fitnessstudio.
Ach ja.
Diesem wie alten Oldschool-Studio. Und dann war da David Hoffmann, David Walli, Antonio Morania, die waren alle in Vorbereitung, wie sie alle waren. Und die haben sich da alle ausgezogen und ich kleiner Knirps mittendrin.
Ich glaube, das Problem hat auch jeder in der ersten Vorbereitung, oder? Dass man sich selber total kacke findet auch. Ja, und dann denkt man, jeder andere ist besser.
Nicht nur in der ersten Vorbereitung, ich finde heute noch kacke, aber...
Aber was hilft da? Einfach andere Leute nicht angucken oder...
Nicht dicken Pullover anziehen und einfach das Ding durchziehen.
Ja, denkst du das vielleicht auch, wenn du mit so vielen Athleten zu tun hast, und das ist vielleicht jetzt auch so ein Privileg, was die Leute in so einer Staffel, sag ich mal, dass so eine Art Gruppenzwang entsteht und dass man sagt, naja, ich kann doch jetzt nicht aufhören, die anderen machen ja auch klar. Noch weiter Vorbereitung.
Selbstverständlich, natürlich.
Wir ziehen uns ja jetzt gemeinsam mit durch.
Ja klar, bei mir war es auch so ein bisschen der Ehrgeiz. Der Detlef, ich wusste, das ist ein sehr bekannter Vorbereiter, dass er sehr viel Ahnung hat. Und der Toni hatte mich damit hingenommen, ich hatte mich da ausgezogen und der Detlef hat gesagt, oh, gute Veranlagung. Und er würde mir empfehlen, den deutschen Newcomer-Wettkampf mitzumachen. Und dann hat er aber zu Toni noch gesagt, ja, du kannst ja mal schauen, ein bisschen nachdem. Er hat jetzt keine Lust, da jetzt groß viel Zeit zu investieren, weil er weiß eh nicht, ob ich dazu, die meisten springen sowieso nach 2
Jahren. Ja gut, gerade mit 16,
so.
Da ist man
und
ja.
Und da habe ich mir dann so gedacht, dir zeige ich, wie ich abspringe. Ne? Und dann habe ich es dann durchgezogen.
Bei den ganzen Wettkämpfen, ich meine, wie viele Wettkämpfe hast du jetzt insgesamt schon gemacht?
Oh, ich habe es nicht gezählt, Bier.
Also im zweistelligen Bereich ist es dicke. Ja. Hast du jemals mitbekommen, dass irgendein Athlet, egal wie scheiße der aussah, ausgelacht worden wäre?
Nein, also prinzipiell, ich denke, jeder weiß, was das für eine Arbeit ist. Und selbst wenn man die Form nicht auf den Punkt bringt, ist es trotzdem eine sehr große Anstrengung und Arbeit.
Bis man also braucht keine Angst haben, wenn er jetzt da teilnimmt oder teilnehmen möchte, dass er da von irgendwem schräg angeguckt wird.
Jeder, der allein schon den Entschluss fasst, so konsequent zu sein und das durchzuziehen, auch wenn dem einen oder anderen das vielleicht nicht ganz so liegt, jeder hat Respekt verdient und da wird auf keinen Fall einer ausgelacht. Weil die meisten kriegen es noch nicht mal hin, 3 Tage das Gleiche zu essen. Ne?
Ja, das stimmt.
Muss man das über mehrere Wochen machen.
Geschweige denn 4 Monate. Ja, da würde ich sagen, wir freuen uns dann auf Samstag. Dann sehen wir dich wieder.
Genau, ich werde da ein kleines Seminar geben, wo mich die Leute natürlich auch alles fragen können, was ihnen auf dem Herzen liegt. Einfach, das war eine Idee von uns zwei, einen Erfahrungsaustausch zu bringen. Weil ich das halt auch sehr wichtig fand bei mir damals, ich habe das von meiner eigenen Haut gemerkt, ich fand das sehr schön, dass ich halt dieses Privileg hatte und konnte mich mit sehr vielen bekannten Athleten unterhalten und habe da sehr viel draus gelernt und deswegen...
Die meisten braucht man doch eigentlich auch nur fragen. Ich glaube, viele Leute haben auch so Berührungsängste, dass sie denken, oh, der guckt so böse,
ja, klar.
Kann ich doch nicht ansprechen.
Alles war.
Ja, generell Athleten, jeder Athlet ist doch froh, wenn er mal so ein bisschen den Schlaumeier auch raushängen lassen kann und sagen kann, ja, ich habe so einen dicken Arm, weil ich das und das.
Na klar, gibt solche und solche, es gibt natürlich auch...
Aber man freut sich doch, wenn man auch jemandem helfen kann, oder?
Klischee-Leute, die erzählen dir da einem vom Pferd, aber ich denke mal, die meisten bekannten und auch sympathischen Bodybuilder, die werden da nicht irgendwie einen raushängen lassen, sondern die werden einfach eine vernünftige Antwort geben, weil wir sind natürlich auch froh, wenn Nachwuchs kommt. Deswegen mache ich das ja auch, nicht weil ich so viel Zeit habe und weiß nicht wohin damit, sondern weil es mich freut, Nachwuchsathleten zu fördern und die auf die Bühne zu bringen.
Ja, dann vielen Dank schon mal dafür im Voraus sozusagen. Ich weiß, dass es super werden wird.
Ich danke auch, freue mich.
Samstag geht's los, mittlerweile 6. Staffel Body Extreme Revolution. Apropos Förderung, wir haben dieses Mal natürlich auch wieder ein Gewinnspiel. Ihr könnt nämlich eine Dose Biotech USA Easoway Zero gewinnen, dazu einen Shaker und eine Pillbox. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst unsere Facebook-Gruppe liken und das Bild von diesem schönen Produktpackage ebenfalls bei Facebook liken und dann gehört es vielleicht schon euch. Und vielen Dank, Tim.
Danke auch.
Wir sehen uns Samstag. Und seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Hardbody Radio, bei Pierre Lavelli.
Und Tim Budesheim.
Vielleicht.
Bis dahin.
Genau.
Ciao. Hardbody Radio. Hardcore auf your...